Geschichte für Dichte. Mit Nicolas Schäfer und Tim Rommel. Einen wunderschönen guten Tag, Tim, und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hola, Nico, ¿qué tal?
Ah, muy bien, ¿y tú?
So, das waren auch schon meine Spanischkenntnisse.
Das waren auch schon deine Spanischkenntnisse.
Ja, sie sind nicht gerade umfangreich.
Genuss ist nur, wenn Wein im Glase klingt und Leben nur, wenn unsere Bettstatt knarrt. Auch wenn ich grau bin, lieb ich noch immer den Schattensaum, der sich auf dem Bach spiegelt. Ibn Kadafia, das knarrende Bett. Ja, und mit diesem Gedicht aus dem Maurischen starten wir in unser heutiges Thema. Tim, was ist denn unser heutiges Thema?
Ja, wir beschäftigen uns mit der islamischen Expansion, auch in Europa, wie die Iberische Halbinsel zum Arabischen Reich eingegliedert wurde.
Oh, das ist sehr interessant. Also, die sogenannte Expansion in das Emirat von Granada. Und das gucken wir uns einmal genauer an. Und letztlich auch in das Emirat von Córdoba. Aber dazu kommen wir dann auch später. Also, schauen wir uns den historischen Verlauf doch einmal genau an. Womit hat das Ganze denn gestartet, Tim?
Ja, also wir befinden uns im 7. Jahrhundert nach Christus und zu dieser Zeit ist da der Prophet Mohammed gestorben, der die arabischen Stämme auch vereinigen konnte mit seiner Religion,
ja,
mit dem Islam, also eine sehr junge Religion, wenn man das so sagen darf.
Ja, Islam bedeutet ja, wenn ich das richtig noch weiß, auf Arabisch Hingabe an Gott, also das ist quasi die Übersetzung.
Und ja, mit dieser Hingabe konnten sie Gebiete gut machen, die über die arabische Halbinsel, die so am Ende so benannt wurde, hinausging.
Genau. Und in diesem Kontext finden sich auch im Frühjahr 711 einige Berber, die unter der Führung von Tariq ibn Ziyad mit einem Heer in der Region von Gibraltar landen. Und dort treffen sie auf das seit dem 5. Jahrhundert bestehenden Westgotenreich auf der Iberischen Halbinsel. Nun sehen wir auf der einen Seite das Heer von Tariq ibn Ziyad und auf der anderen Seite das westgotische Heer unter dem König Roderich. Und wenn so zwei Heere aufeinander prallen, was passiert dann in der Regel?
Naja, da gibt es halt immer meistens einen Gewinner.
Das ist richtig, und die Westgoten wurden im Juli 711 dann an der Schlacht am Rio Guadalete geschlagen und der König, also Roderich, fand dort dann auch seinen Tod. Und dann ging es eigentlich schon Schlag auf Schlag und die Mauren eroberten bis 719, also innerhalb von 8 Jahren, so ziemlich die gesamte Iberische Halbinsel.
Und ganz Iberien war unter Kontrolle von den Mauren?
Oh ja, einschließlich Asturiens. Und die westgotischen Adligen, die mussten sich dann mit den neuen Machthabern irgendwie arrangieren. Ja, und das war natürlich nicht so einfach für sie, denn das war ja jetzt eine komplett neue Situation. Man könnte denken, okay, da kommt eine neue Religion und die neue Religion walzt quasi alles platt. War das denn wirklich so, Tim?
Nee, die Araber waren da sehr offen, was ihre Gebietseroberung angelangt. Und auch die Religionsfreiheit haben sie erstmal aus Zwecken der Friedenserhaltung auch beibehalten. Also weil sie gesehen haben, oh, wir sind hier in der Minderheit, da können wir nicht komplett unseren Stiefel drauf drücken. Mhm. Das funktioniert nicht. Also diese Islamisierung, die hier ist über Jahrhunderte eigentlich erst passiert.
Tatsächlich, also das war kein Ad-hoc-Prozess, sondern das hat sich so langsam durchgesetzt. Und so haben sich dort auf der Iberischen Halbinsel das Emirat als Staatsform herausgebildet. Das Emirat, einmal ganz kurz zusammengefasst, was das ist ein Herrschaftsbereich eines Emirs. Der Emir ist so etwas wie ein Fürst. Man könnte so ein Emirat also ungefähr mit der Staatsorganisationsstruktur oder der Staatsverwaltungsform eines Fürstentums gleichsetzen. Also das ist schon was relativ Bedeutendes. Wenn wir uns an die Fürsten im zum Beispiel Heiligen Deutschen Reich, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation erinnern, da waren die ja durchaus berechtigt, den Kaiser zu wählen und hatten sehr viel Einfluss auch auf die Staatsgeschicke. Also das Emirat nicht unwesentlich. Und tatsächlich ist es den Islam in seinem Expansionsbestreben nicht nur gelungen, sich auf der Iberischen Halbinsel zu positionieren, sondern auch auf Sizilien haben sie Fuß fassen können. Aber Sizilien ist für uns heute nicht ganz so relevant, sondern wir haben unseren Blick ja tatsächlich auf die Iberische Halbinsel gerichtet. Gut, und wie ging es dann weiter? Wir haben ja ungefähr jetzt so 719, 720. Was ist im Folgenden dann passiert?
Also ich habe hier das dann das Emirat von Cordoba 929
929.
20
Aber
gegründet wurde.
dazwischen, ja, dazwischen ist tatsächlich aber noch ein bisschen was passiert. Denn, also, wir müssen ja erstmal gucken, wo wir eigentlich sind. Und tatsächlich war es so, dass 722 in der Schlacht von Cordova Doga eine muslimische Streitmacht von einem ja, König vor Ort besiegt worden ist. Und er konnte damit das Königreich Asturien behaupten und konnte letztlich dort seine Machtstruktur festigen. Der König, der das war, war Pelayo. Und ja, dieses Behaupten des Königreichs Asturien wird auch als erster Schritt der Reconquista betrachtet. Allerdings ist es eigentlich kein wirklicher Schritt in der Reconquista, weil es eben keinen Beleg dafür gibt, dass damals also so eine umfassende Rückeroberung intendiert war. Also hier ging es, glaube ich, eher um Machtinteressen, die der besagte König aufrechterhalten wollte. Also man weiß das nicht. Zwischen 719 und 725 sind die Muslime auch über die Pyrenäen drüber gegangen, also die Pyrenäen, der Gebirgszug, und sind in heute, würde man sagen, französische Lande vorgestoßen. Aber dieser Vorstoß in das Reich der Franken wurde von Karl Martel 732 unterbunden. Es gab die Schlacht bei Tours und bei Poitiers und das Ganze konnte abgewehrt werden. Also hier hatte man der Expansion erstmal einen Riegel vorgeschoben und diese Grenze konnte dann auch bis 759 gehalten werden. Ja, und jetzt schauen wir wieder auf das Emirat von Cordoba bzw. auf das Emirat von Granada. Und das Emirat von Cordoba gibt es ja schon ein bisschen länger als das Emirat von Granada. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 756 und Abd ar-Rahman I. ist quasi dort vor Ort. Das ist der erste Herrscher, der erste Emir, und der ist dabei, das Staatsgebiet neu zu organisieren. Und weißt du da ein bisschen mehr, Tim?
Ich weiß nur, dass die Araber sehr, sehr offen auch für die westgotische Tradition waren. Also die haben da sehr, sehr viel übernommen, auch bau- und stilistisch. Und das war, sage ich mal, nicht nur, also da hat man gesehen, dass die sehr auch Sachen übernommen haben und sich angeeignet haben. Und das war halt ein reger Austausch, um auch ja, ihre Macht und ihre ja, Strukturen zu erhalten. Also die waren da, also das ist jetzt nicht so, dass die als Invasoren ankamen und ihren Glauben und ihre Kultur aufgezwungen haben, sondern das war mehr ein Austausch, muss man dazu sagen.
Definitiv, auf jeden Fall. Also man kann sich das so vorstellen, die christliche Bevölkerung hat den Handel dominiert und die Eroberer haben halt einen Teil der Erträge abgeschöpft, aber auch die Außenkontakte wurden schon allein aufgrund der Sprachkenntnisse weitestgehend von den Christen abgewickelt. Also es war tatsächlich eine Koexistenz und tatsächlich war es dann auch so, dass sich ab 750 etwa das Emirat von Cordoba herausgebildet hat und eine Unabhängigkeit vom islamischen Weltreich bestand. Also das islamische Reich hat ja viel, viel umfasst und Cordoba hat sich da so ein bisschen losgesagt. Ihr besagter Abd ar-Rahman hat eben das Emirat von Cordoba gegründet. Ja. Das hat nur dazu kommen können, dass die ja im Vorfeld ein Massaker an seiner Familie stattgefunden hat, dem er entronnen war, weil er nicht auf eine Festivität, nicht auf eine Feierlichkeit, auf ein Bankett gegangen ist, sondern eben da zu dem Zeitpunkt auf einem Jagdausflug war. Und währenddessen wurde eben seine ganze Familie umgebracht. Er war der einzige Kronprinz noch und er ist dann erstmal geflohen und hat bei den Berbern Unterstützung gefunden, von denen auch seine Mutter abgestammt hat. Und mit diesen ist er dann nach Cordoba gezogen und hat dort 756 Al-Finri in einer Schlacht besiegt und konnte dann eben dieses Emirat gründen. Und mit diesem Sieg hat er quasi auch damit begonnen, ja, seine Staatsverwaltungsform aufzubauen.
Ja, ein interessanter Aspekt, weil man sagt zwar immer, ja, die Araber, aber die waren sich doch nicht so einig, wie man es gerne ja, unterstellen mag. Also die hatten schon sehr, sehr häufig auch innere Streitereien um die Vorherrschaft. Also das waren ja mehrere Stämme und auch die, ja, die Legitimität der, ja, der Herrschaft wurde auch immer angefochten. Also je nachdem, aus welcher Linie sie kamen, also ich sag mal nur Stichwort Sunniten, Schiiten, da geht es ja auch darum, wer der legitime Nachfolger von Mohammed, dem Propheten, war. Ja? Und diese ja, Zwistigkeiten, die sie hatten, die spiegeln sich oder die sind komplett über diese, ja, über die komplette Existenz des arabischen ja, Reiches und der Zeit immer zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir können hier nicht von den Arabern sprechen, genauso wenig wie wir von den Christen sprechen können oder den Juden. Das ist immer schwierig und es gibt in jeder Religion diese und diese und diese Strömungen. Bestes Beispiel hatten wir ja auch schon bei uns, als wir Martin Luther uns angeschaut haben, dass es ja da auch zu einer Spaltung der Christenheit gekommen ist. Einmal in die Protestanten und einmal in die Katholiken. Und es gibt ja noch weitere Ausprägungen des christlichen Glaubens. Du hast jetzt die Sunniten und die Schiiten angeführt. Das sind auch gute Beispiele, die das Ganze eben zeigen. Religion ist nicht gleich Religion und wir können hier nicht einfach alle über einen Kamm scheren. Auch wenn wir das gelegentlich mal tun, aber das sollte uns bewusst sein, dass das eigentlich schwierig ist. Genau, wie ging es dann weiter? 786 hat er dann damit begonnen, also wir sind immer noch bei Abd ar-Rahman dem Ersten. Er hat damit begonnen, die große Moschee in Cordoba zu bauen. Und diese ist quasi kulturelles Symbol geworden, eine definitiv beeindruckende Moschee, ein wirklich sehr schöner Bau. Ich habe mir Bilder angeguckt von der, die sieht beeindruckend aus. Die wurde dann auch von seinen Nachfolgern immer weiter ausgebaut und ja, wurde quasi damit Cordoba mit Befestigungen und einem Palast zu einer wirklich wichtigen Metropole dort. Und hat letztlich zum Aufschwung von der ganzen Region geführt, also bäuerlicher Mittel- und Kleinbesitz ist dadurch ja, gestiegen und das Ganze wurde quasi Grundlage für eine ökonomische Expansion des Gebietes. Also quasi der Beginn eines Wirtschaftswunders, so wie wir es ja auch kennen.
Ja, also die komplette Region ja, Granada, Cordoba, Sevilla, Malaga, das sind alles Städte, die immer noch geprägt sind von dieser Zeit. Also, wenn man mal einen Trip durch Spanien machen kann, ne, sehr zu empfehlen. Also diese
Auf jeden
Bauwerke,
Fall.
die hinterlassen wurde. Also man hat gesehen, dass das auch ja, ein kultureller Aufschwung in dieser Region gab.
Ja, definitiv. Also ich war zwar schon mal in Malaga gewesen, Sevilla jetzt nicht, aber Malaga ist eine sehr schöne Stadt und ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet, ob da maurische Einflüsse sind oder nicht, aber das ist schon ein ganz anderes Timbre, eine ganz andere Art und Weise, wie das gebaut worden ist. Es wirkt alles sehr viel filigraner und floraler, also ganz viele Blumen- und Blütenornamentiken. Und das ist auf jeden Fall schon was, wenn man sich den Baustil der ja, damaligen Zeit, Mittelalter, romanischer Baustil damit vergleicht, dann finde ich das schon beeindruckend, was die da so hingekriegt haben. Also ich möchte jetzt nicht den romanischen Baustil in Abrede stellen. Gar ganz, ganz tolle Klöster, Burgen und Bauten im romanischen Stil, aber so im Vergleich ist das schon noch mal was anderes.
Ja, man muss dazu sagen, dass nach dem Untergang des Weströmischen Reiches ja die Kultur ein bisschen gelitten hat in Europa. Und
Das
auch die,
stimmt.
also die hatten ja gar nicht mehr die Fertigkeiten und das Wissen, also vernünftig was zu fertigen. Ja, da ist ja richtig was verschütt gegangen. Und da waren die durch diese arabische also Expansion, ja, die waren halt deutlich weiter zu der Zeit. Muss man einfach ganz klar so sagen.
Definitiv.
Und nochmal auf Malaga zurückzukommen, das ist oberhalb der Stadt ist eine Festungsanlage, Alcazaba, die von den Mauren noch ja, abstammt oder quasi immer noch vorhanden ist.
Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich war nur im Stadtkern von Malaga. Ich war, wie gesagt, auch nur einen Tag dort gewesen. Aber ist schon eine sehr schöne Stadt. Mir hat es gut gefallen dort. Also ich war richtig begeistert. Na gut, kommen wir weiter. Nach dem Tod von Abdarrahman ist 788 sein zweiter Sohn als Nachfolger angetreten, der sich gegen seine Brüder durchgesetzt hat. Und der ist halt dem Beispiel seines Vaters gefolgt und hat nach und nach eben verschiedene ökonomische und aber auch militärische Aktionen vorangetrieben, sodass es sich dann zu einer Festigung des Machtbereichs und des Einflussbereichs kam. Und ja, letztlich kam es dann dazu, dass sich ein durchaus solides Emirat dort etabliert hat. Also das Emirat von Cordoba hatte sich quasi gefestigt. Und jetzt kommen wir auf das, was du vorhin schon angesprochen hast, 929. Was ist 929 passiert?
Da ist das Kalifat von Cordoba ausgerufen worden. Also er hat sich quasi
Genau.
vom Emir zum Kalifen aufgeschwungen. Hast du dazu was, was da genau der Unterschied ist?
Ja, ich müsste gerade noch mal nachgucken. Ich habe das. Einen Moment.
Weil ich kenne sonst nur Kalif ist nur gut.
Kalif Storch, sagt mir was. Also, ein Kalifat ist die Herrschaft bzw. das Amt über das Reich eines Kalifen, also quasi der Nachfolger oder der Stellvertreter des Gesandten Gottes. Also ist eine klassische islamische Regierungsform, bei der liegen aber weltliche und geistige Führerschaft in einer Person. Also sowohl das Geistliche als auch das Weltliche ist auf eine Person konzentriert. Anders zum Beispiel als beim Papst und beim Kaiser, wo ja geistiges und weltliches Oberhaupt voneinander getrennt sind. Und ja, ist eine theokratische Herrschaftsform und ja, da war dann in dem Fall das Kalifat Cordoba ausgerufen worden. Also in dem Fall war Abdarrahman der Dritte, der dieses Kalifat ausgerufen hat, dann sowohl geistlicher als auch weltlicher Herrscher in einer Person.
Ah ja, Was ich auch hier hatte, dass die Herrschaft hier der Umayyaden, die mussten ja quasi aus dem Arabischen Reich flüchten, weil sie vertrieben wurden von einer anderen Herrscherfamilie. Und wie du schon mal gesagt hast, auf der Iberischen Halbinsel, komischerweise hat sich da sehr häufig niemand für interessiert, auch zu den Westgotenzeiten. Die haben einfach unter sich was gemacht, ohne da ja wirklich Bezug zu den, also zu der anderen Situation in Italien oder irgendwo zu
Im
Ostrom gab. Ja?
Frankenreich,
Äh,
ja.
die waren quasi mehr so unter sich und ja, waren halt weit weg und gut ist, ne? So. Also schien
Krieg.
schien ein gutes Exil zu gewesen zu sein.
Ja, definitiv. Also, Wetter war auch gut und was will
Das
man mehr? Ja.
stimmt. Also
Naja,
da,
gut,
da
ich.
lässt sich's leben, ne?
Ja, na, wahrscheinlich eher nicht so. Also tatsächlich gab es hauptsächlich Probleme in diesem Reich, denn die Böden waren nicht so ertragreich, es war ein sehr arides Klima und ja, es war viel zerklüftet und ja, Berghänge staubig. Also für Landwirtschaft nicht so optimal geeignet. Also ich kann verstehen, warum dieses Gebiet nicht so von Interesse für ja, Herrschaftsansprüche gewesen ist. Natürlich, am Ende ist es immer noch ein Herrschaftsgebiet, aber es ist halt nicht so ertragreich wie andere Flächen in Europa. Nichtsdestotrotz hat sich daraus ja das Emirat von Cordoba, beziehungsweise dann letztlich das Kalifat von Cordoba entwickelt, was ja durchaus eine Hochkultur im Mittelalter dargestellt hat. Also die erste Hochkultur im europäischen Mittelalter eigentlich. Und die war nicht christlich geprägt. Also das muss man sich auch mal überlegen.
Ja, wenn man überlegt, wo wir rumgeeiert sind hier in Deutschland um 1000 rum, da war nichts mit, sag ich mal, Kultur und ja.
Ja,
Also das muss
also
man, also die waren deutlich vor uns.
definitiv. Dann gucken wir doch vielleicht mal, welche kulturellen Aspekte dort mit eingebracht worden sind. Welchen kulturellen Einfluss hatte denn die maurische Besatzungszeit der Iberischen Halbinsel?
Oh, das ist immer noch in der spanischen Sprache auch zu finden. Also die, ja, die man immer noch gut sieht. Zum Beispiel das für Zucker, eigentlich in Lateinisch Zuckero, also aus diesem wurde dann Azúcar, was mehr aus dem Arabischen ausgeliehen wurde.
Ja.
Und man hat hier eine deutliche Prägung der spanischen Sprache dadurch bekommen. Was ich erstmal gar nicht so gedacht hätte. Also ich kann kein Spanisch und für mich war es erstmal überraschend, dass da so viele Lehnwörter anscheinend noch existent sind.
Ja gut, das hat man ja immer. Also wir haben ja auch einige Lehnwörter aus zum Beispiel dem Französischen mitgenommen oder umgekehrt. Aber
Ja, aber ich dachte, dass hier
nicht.
im Rahmen
Ja.
der Reconquista sowas quasi auch mit eingestampft wurde.
Ja, es ist schwierig. Sprache ist immer im Wandel und Sprache kann man eben nicht so einfach ändern. Also Sprache ist was Lebendiges, dementsprechend, selbst wenn man eine Reconquista durchführt und dann die spanische Inquisition auf den Plan tritt, Sprache bleibt Sprache und ja, in der Regel kann man da nicht so leicht Begriffe rausnehmen. Also es ist schwierig, Worte aus dem Sprachgebrauch zu löschen. Aber neben der Sprache, was gab es denn noch?
Ja, Bauten hatten wir ja natürlich, hier Baustil, den sie geprägt haben, aber der natürlich auch beidseitig war, also diese gotischen Säulen, die haben die Araber dankend angenommen, muss man dazu
Ja,
sagen.
definitiv.
Also das war wirklich ein Austausch von ja, den Kulturen.
Ja, tatsächlich auch eine relative religiöse Toleranz untereinander. Also sowohl Christen als auch Juden, die auf dem Gebiet der Iberischen Halbinsel gelebt haben, konnten ihre Religion relativ frei ausüben und Tatsächlich hat hier zum ersten Mal ein Dialog der Religionen stattgefunden, und durch diesen Dialog der Religionen konnten die drei großen Weltreligionen zum ersten Mal, ja, gewisserweise miteinander verglichen werden. Man konnte durch diesen Vergleich dann auch das erste Mal sehen, welche Überschneidungspunkte die einzelnen Religionen eigentlich haben und wo sie sich unterscheiden, und dadurch hat im Allgemeinen, im Gesamten betrachtet, eine Annäherung stattgefunden. Außerdem, neben dieser Relativierung von Glaubensinhalten, hat dann auch eine durchaus intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Religion stattgefunden. Und daraus ist dann der Averroismus entstanden. Der hat derartig auf verschiedene Glaubensströmungen, insbesondere eben auf den Islam, aber auch auf das Christentum eingewirkt, dass sich auch berühmte Persönlichkeiten, berühmte Kirchenpersönlichkeiten und Staatstheoretiker wie Thomas von Aquin mit diesem Averroismus auseinandersetzen mussten. Des Weiteren hat dort ganz viel Wissenschaft stattgefunden. Also viele Erkenntnisse, die wir aus dem arabischen Raum haben, wurden aus dieser Zeit in die Gebiete der Iberischen Halbinsel transportiert, also gerade was Sternkunde, was Medizin, Medizintechnik, Chirurgie und ähnliches angeht. Das war unglaublich, was die arabische Welt beizutragen hatte für, ja, die doch recht ungebildeten Europäer damals.
Ja, sie konnten sogar Schnaps brauen, also Schnaps destillieren in einem Alambik. Also das war schon, also natürlich auch für medizinische Zwecke, wie du gesagt hast. Die waren schon sehr fit, muss man dazu sagen. Also das ist beeindruckend gewesen für die Zeit, wo wir quasi noch in Holzhütten gehaust haben.
Definitiv. Und viele Texte haben sich dann, also viele Texte aus dem Arabischen haben dann auch ihren Weg dorthin gefunden, konnten dort übersetzt werden. Und durch diesen Austausch, durch diese Lehre, sind dann auch erste Universitäten entstanden, also Zentren der Bildung. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, welchen Einfluss das auf Europa gehabt haben mag.
Ja, also Europa war wirklich ein Nutznießer von dieser, von dem Wissen, was die arabische Kultur uns ja, mitgegeben hat. Muss man
Okay,
dazu sagen.
und wie ist es dann am Ende ausgegangen? Wie ist es dann weitergegangen?
Oh, ich habe einen, ja, das Ding ist natürlich dann niedergegangen. Aus ja, internen Gründen auch. Und dann am Ende. Oh, da habe ich natürlich jetzt einen Sprung drin, ne, mit der Reconquista 14, 14, 14, 14, irgendwas.
Ja.
Ich
Na,
bin.
wir fangen mal noch ein bisschen weiter vorne an. Also tatsächlich, Cordoba wurde ja schon 1236 und Sevilla 1248 durch Kastilien erobert und Valencia durch Aragon. Und ja, Kastilien, Aragon, irgendwo kommen mir diese Namen bekannt vor. An was erinnert mich das? Ah, warte mal. Christoph Kolumbus, da war doch irgendwas. Kastilien und Aragon.
Gute Frage. Habe ich jetzt nicht
Erinnerst du
mehr.
dich da noch?
Ja, habe
Ja.
ich nicht mehr im Kopf.
Ja, das waren doch eine ganz, ganz bedeutsame Herrschaft, die dort gefestigt worden ist. Nämlich Ferdinand II. Und Isabella, also die katholischen Könige, haben geheiratet, also und damit Kastilien und Aragon zumindest nominell von einem Königspaar regiert. Dadurch hatten sie natürlich eine Festigung der Macht in der Region forciert und ab 1482 hat Kastilien dann schließlich mit der mehrjährigen Eroberung des Königreichs Granada begonnen. Also quasi die letzten muslimischen Territorien zurückzudrängen auf der Iberischen Halbinsel.
Ah, also hat sich da schon die, ja, die Staatsbildung von Spanien rausgetan unter den
Zumindestens,
Fürstenhäusern.
ja, zumindestens ist das so der Beginn dessen. Und ja, Ferdinand der Zweite hat ja auch den Beinamen Ferdinand der Katholische. Ja, wurde als Ferdinand der Fünfte dann König von Kastilien und Leon und mit seiner Frau Isabella der Ersten zusammen eben auch König von Aragon. Und das ist ein ganz, ganz, ganz bedeutsamer Mann für Spanien, weil hier quasi der Grundstein für das spätere Königreich gelegt worden ist. Der hat auch noch viele andere Sachen gemacht. Also er hat zum Beispiel das Alhambra-Edikt erlassen, das sehr, sagen wir mal, schwierig ist. Denn in diesem Edikt wurden die Juden dazu aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten Spanien und alle spanischen Besitzungen zu verlassen, außer sie konvertierten zum Christentum. Also nachdem sie sich der Mauren entledigt hatten und damit die islamische Herrschaft von ihrem Boden verbannt hatten, haben sie sich dann versucht, der Juden zu entledigen. Und naja, wir wissen aus unserer Geschichte als Deutsche, dass das schwierig ist. Und dieses Alhambra-Edikt ist ein ganz, ganz problematischer Stein in dem Konzept Spanien und der wirkt bis heute nach. Also, weil dadurch, dass viele Jüdinnen und Juden dann abgewandert sind, hat es halt dazu geführt, dass quasi der ökonomische Niedergang von Spanien fortgesetzt wurde. Denn es sind ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele fähige Leute, einfach dann aus diesem Grund aus der Region abgewandert. Aber das wäre schon zu weit gegriffen. Das hat jetzt eigentlich gar nichts mehr mit dem Emirat bzw. dem Kalifat von Córdoba zu tun.
Ja, das, ne, da kommen wir von einem Thema ins andere. Einfach
Ja,
reingeschlittert.
irgendwie ein bisschen schwierig. Aber man muss es ja auch alles im großen Kontext betrachten, deshalb vielleicht gar nicht so verkehrt. Gut, okay. Jetzt haben wir einen groben geschichtlichen Abriss über die ganze Sache gegeben. Aber Tim, was wäre denn, was wäre, wenn es nie zur Islamisierung bzw. zur Expansion des Islams auf die Iberische Halbinsel gekommen wäre, weil die Flotte von einem Sturm versenkt worden wäre, zum Beispiel?
Ja, wir haben jetzt schon rausgearbeitet, dass der ja, kulturelle Anteil immer noch vorhanden ist auf der iberischen Halbinsel, den uns die Mauren gebracht haben. Und das ist ein Riesenbrett eigentlich, was uns dann hier abhanden gekommen wäre. Und ich fange einfach mal an und mit dem Gotenreich, weil die Goten, die ja untergegangen sind dadurch, also die jetzt muss ich überlegen, die Ostgoten, die sind ja schon mit der Rückeroberung von ja, dem Byzantinischen Reich, das sich Rom wieder geschnappt hat, sind die ja untergegangen. Das Westgotenreich ist ja dann mit dem Tod Roderichs dann auch untergegangen, weil der Herrscher gefehlt hat. Die waren aber so rein von der Gesetzgebung ist ja schon sehr pfiffig gewesen, ja. Also die hatten schon ein Einheitsrecht auf ihr gesamtes Gebiet erlassen. Also die waren schon sehr fortschrittlich, was diese Nationalstaatenbildung, falls man es schon so nennen dürfte, hatten sie schon Schritte gemacht, dass quasi ein Reich, ein Gesetz gegeben wurde. Und das ist ein spannendes Thema. Wir haben da nämlich, wenn der Roderich dann natürlich ja, sein Reich verteidigen hätte können, hätten wir hier einen sehr starken ja, eine Einheit gehabt auf der Iberischen Insel, die dann, wie wir gesehen haben, auch gerne mal vernachlässigt wurden von, ja, von den anderen Global Playern, die es zu dieser Zeit, sage ich mal, dem Byzantinischen Reich oder der Republik von Venedig, die sich ja mehr Richtung Osten gewandt haben, um ihr Reichtum zu festigen. Und ich bin mir sicher, dass wir hier nicht nur ja, eine andere Staatenbildung in Spanien gehabt hätten, sondern auch dieses Westgotenreich dann auch länger überlebt hätte. wenn nicht sogar wie Franken, also Frankreich, dann ja komplett über die Zeit überdauert hätte.
Ja, ich hatte mir was Ähnliches überlegt. Und zwar, also tatsächlich ist es ja so, dass wenn Roderich nicht gefallen wäre, es wahrscheinlich zu einer Festigung der Strukturen vor Ort gekommen wäre. Und du hattest es ja eben schon angesprochen, mit der Bildung eines Staates, eines Gesetzes, hätten wir vor Ort einfach weniger Konflikte mit den Mauren gehabt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass westgotische Heer hätte sich neu aufstellen können und die ganze Iberische Halbinsel unter ihre Kontrolle bringen können. Das würde dann auch bedeuten, dass es keine Bildung von Portugal und Spanien gegeben hätte, die wiederum im Ende des, ja, so 1498, da waren wir ja bei Kolumbus, nicht um Besitzungen konkurriert hätten. Und in dem Kontext hätte dann Spanien oder das daraus entstandene Spanische Reich oder Iberische Reich oder Westgotische Reich, keine Ahnung, wie man es auch immer nennen mag. Auf jeden Fall dieses Reich auf der Iberischen Halbinsel hätte sowohl den Seeweg nach Indien als auch den Weg in die neue Welt gefunden. Hätte also zwei extrem lukrative Wege erschlossen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das hätte zu einem enormen ökonomischen Aufschwung geführt, anders als der ökonomische Abschwung, der durch das Alhambra-Edikt entstanden worden wäre. Und wir würden heute wahrscheinlich eine starke Konzentration nicht nur von Reichtum, sondern auch von Macht innerhalb von Europa in diesem Gebiet wahrnehmen. Einfach weil dadurch, dass ja Indien und die neue Welt zuerst an dieses Gebiet angebunden worden wären, ganz, ganz viel Eintrag in Spanien stattgefunden hätte. Und dann wäre es sicherlich auch dazu gekommen, dass die Expansion dieser iberischen, dieser westgotischen, wie auch immer man es nennen mag, dieses Großreiches, dazu geführt hätte, Spanien und Portugal hätten sich nicht in dem Vertrag die Welt unter sich aufteilen müssen. Das heißt, sie hätten viel freier einzelne Teile der Welt besiedelt und wir würden wahrscheinlich heute definitiv Spanisch als Amtssprache sprechen, und zwar als erste Amtssprache. Da wäre Englisch dann weniger relevant gewesen. Und außerdem wäre wahrscheinlich die Flotte ungleich größer gewesen. Also die westgotische oder die iberische Armada wäre wahrscheinlich noch mal größer gewesen als die spanische Armada zur damaligen Zeit, und die war ja schon nicht gerade klein.
Ja, ich will hier nochmal auf, du hast es hier angesprochen, ja, Portugal und Spanien wäre eins gewesen, ja. Und die Sprache, die hätte sich auch verändert, weil das Gotische ist ja de facto ausgestorben und hat kaum Spuren hinterlassen in dem Spanischen. So, wir hätten hier eine germanische Sprache in Spanien gehabt. Also wir hätten, wie wir die Welt, wie wir sie kennen mit den Sprachen, mit Portugiesisch und Spanisch, hätte eine Einheitssprache auch in der neuen Welt gehabt. Und die sehe komplett anders aus als das, was wir jetzt kennen. Das fand ich eigentlich einen beeindruckenden, ja, sei eine beeindruckende Sache, weil wir kennen ja Spanisch, ja, wie wir es halt so, wie wir es halt kennen, ja. Aber dadurch, dass dann ja das Westgotenreich überlebt hätte, wäre das eine komplett andere Sprache und überhaupt nicht zu vergleichen gewesen mit dem, was wir
Auf
jetzt
jeden
haben.
Fall. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also, wir hätten eigentlich ein komplett anderes Bild, und weil Spanien relativ viel Einfluss auf die Ausgestaltung der Welt, Expansion, Imperialismus hatte, wäre auch das Angesicht der Welt heute ein ganz anderes. Auf der anderen
Definitiv.
Seite,
Und
Spanien hat sich ja auch in verschiedene Kriege eingemischt, wie wir das am Dreißigjährigen Krieg schon gesehen haben. Auch da wäre dann wahrscheinlich ein stärkerer Einfluss Spaniens zu spüren gewesen. Und wir hätten vielleicht heute ja stärkeren Einfluss der katholischen Kirche, denn die war ja in Spanien durchaus gut gesehen.
ja, und anstatt Karl der Fünfte wäre, ne? Karlrich oder so hieß er dann, weil alle Goten irgendwie mit ich enden.
Bin ich dann auch ein Gote?
Kommst du aus
Nein.
Spanien?
No, no. No, señor. Este es muy bien. Alles
Aber
klar.
nein, ich habe noch etwas. Wir
Ja.
brauchen noch einen Namen für dieses Land. Ja.
Was hast du dir denn überlegt?
Natürlich naheliegend wäre natürlich Gotia, ne? Zu auch Frankia, sage ich jetzt mal, dass die sich einfach, dass wir, das ist ein Einheitsname mit Gotia oder Gotika, ne? Wäre auch ein
Ja?
schöner Name.
Ist das nicht ein Film? Gothica?
Oh, das weiß ich nicht, das muss ich mal gucken.
Ich meine, das ist ein Horrorfilm.
Gotika, na, guck mal. Ja, stimmt, ist ein Horrorfilm.
Haha!
Jawohl, mit
Nicht
Filmnamen haben
schlecht.
wir es, wie unsere
Ja.
Zuhörer mit Sicherheit schon bemerkt haben. Das werde ich mit
Das
aufnehmen.
das mag sein. Ja, also, Gotia, ja, wäre doch ein schöner Name.
Ja.
Hast du noch einen?
Ah, ich hab leider nichts Episches noch gefunden. Das,
Ich wäre ja auf Iberica gekommen,
oh,
wegen der
Ibi.
Iberischen Halbinsel.
Das ist auch ein sehr passender Name.
Ja,
Muss.
natürlich immer noch nicht so klangvoll wie Draconia,
Das stimmt.
die USA ja damals genannt hatte, als Francis Drake sie entdeckt hat, aber gut. Ja, nee, das wäre auf jeden Fall ein schöner Name. Okay, Tim, und wie würde das unser Leben heute verändern?
Naja, ja, abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich eine andere Weltsprache hätten. Und wir, ja, wer weiß, ne, vielleicht hättest du auch den 30-jährigen Krieg beeinflusst, wie du gesagt hast, mit einem starken, ja, iberischen König, der sich eingemischt hätte. Das ja, ist, also die Auswirkungen sind so umfangreich, dass man sich da eigentlich überall anpacken könnte und mit Sicherheit irgendwo. Also einfach nur mit einem Pfeil auf die Weltkarte werfen. Man hätte wahrscheinlich schon eine andere ja, Zeitlinie gehabt.
Ja, definitiv. Ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt, beziehungsweise ich bin ein bisschen anders an die Sache rangegangen und ich habe geguckt, nicht welche Einflüsse hätte Spanien dann möglicherweise gehabt, sondern welche Einflüsse hätten uns durch die Araber gefehlt. Und da bin ich auf drei Sachen gekommen, die durchaus für das Bild von Spanien so ein bisschen prägend sind. Und das eine wären die Gitarren. Gitarren sind eine Erfindung, wie viele Musikinstrumente, aus der arabischen Welt. Ohne diese Gitarren, ohne die feurigen Rhythmen, wäre der Flamenco nicht entstanden. Und wir hätten tatsächlich heutzutage in Spanien nicht dieses Bild des spanischen Musikers mit der Gitarre und dem feurigen Blick und den Damen, die in ja, diesen Kleidern mit den Kastagnetten dazu tanzen. Das würde uns total fehlen. Das hätten wir auf der einen Seite nicht. Zum anderen wurden Zitrusfrüchte wie Orangen nach Spanien gebracht von den Arabern. Die waren dort auch noch nicht bekannt. Und die würden heute auch fehlen. Und zum dritten, das kennt man ja auch aus Spanien, gibt ja immer diese alten Herren, die in der Fußgängerzone sitzen und die spielen Schach. Schach ist auch eine Erfindung der Araber, beziehungsweise ein Exportschlager der Araber. Ich glaube, Schach kommt ursprünglich aus Indien. Habe ich jetzt aber auch nicht 100% nachrecherchiert. Und es wäre ohne die Araber auch nicht nach Europa gekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Drei massive Punkte, die unser Leben heute durchaus verändern würden. Und wer weiß, vielleicht wäre dann, wenn dem nicht so gekommen wäre, Schach heute keine große Sache und es gäbe keine coolen Schachfilme auf Netflix oder der Schachhype, der jetzt gerade so eine Renaissance erlebt, gewissermaßen. Also es gibt hier wirklich viel Schach, auch gerade im Fernsehen und auf verschiedenen YouTube-Kanälen wird Schach ja ganz gerne gespielt. Hätten wir vielleicht gar nicht. Orangensaft hätten wir vielleicht nicht, weil ja, diese Kulturfrucht nie nach Europa gekommen wäre. Und wir hätten vielleicht Gitarrenmusik nicht und müssten damit auf Rockklassiker wie. Eigentlich, mir fällt keine Musik ein, wo keine Gitarren heutzutage zum Tragen kommen. Stellt euch das mal vor. Musik ohne Gitarren. Nur weil die Iberische Halbinsel nicht von den Mauren besetzt worden ist.
Aber glaubst du nicht, dass ja, der arabische Einfluss über, ja, über das Byzantinische Reich zu uns gekommen wäre?
In Teilen vielleicht, aber naja, du musst dir das schon so vorstellen. Sizilien und ja, das Emirat bzw. das Kalifat von Cordoba waren ja quasi Ausstellungsfenster oder Warenschauen für das, was die arabische Welt zu bieten hat. Natürlich wäre über Byzanz oder über Venedig sukzessive auch ein bisschen was durchgesickert, aber nicht in der Massivität und nicht in der Attraktivität, weil so wurde es ja einem viel größeren Publikum zugänglich. In Venedig oder Byzanz ist dann vielleicht einigen wenigen Händlern oder Fernfahrern, also Fernreisenden, jetzt nicht Fernfahrern, weil Brummis gab es damals noch nicht, aber ja, eben Fernhändlern, die hätten das vielleicht mal mitgebracht und gezeigt, aber ansonsten wäre da auch nicht viel passiert. Und die Einflüsse wären viel, viel schleppender auf uns übergegangen und manches hätte vielleicht gar nie seinen Weg hierher gefunden. Alles denkbar.
Mensch, da klauen wir in unserem Podcast den Spaniern, ne, ihre Gitarre und ihr Tanzstil.
Ja, schlimm, schlimm.
Ja, abgesehen davon, dass wir dann natürlich dann mehrere Bauwerke, ja, wie Alhambra auch einfach nur geklaut hätten.
Auf jeden Fall.
Mensch.
Insbesondere des berühmten Löwenhofs in der Alhambra. Also, der ist schon echt sehenswert. Also, den sollte man sich mal anschauen.
Finde ich gut, ne? Also falls
Gut.
man nach Spanien kommt, da hat man jetzt schon einige Touristentrips hier,
Genau.
ja, Ideen
Wir sollten
bekommen.
vielleicht irgendwann mal einen Reisepodcast aufmachen.
Genau. Genau,
Na gut.
falls wir hier keine Lust mehr haben, dann machen wir
Genau.
den millionsten Reisepodcast der
Wir,
Welt
wir haben, wir
auf.
haben so viele Ideen. Der Immobilienpodcast, der Reisepodcast. Ah, da kommt schon noch genug.
Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und solange wir
Alles.
Leuten Sachen klauen, wie auch den Kölner Dom, sage ich mal, ne,
Ja.
bleiben wir erstmal hierbei. So, bis nichts mehr übrig ist, sage ich nur.
Richtig, bis die Welt leergefegt ist und es nichts mehr gibt. Gut, Tim, das war's an dieser Stelle auch schon. Was schauen wir uns denn in der nächsten Folge an?
Oh, wir bleiben eigentlich in der Zeit und gucken uns den König von Frankreich an. Chlodwig, der das ja, Frankenreich geeint hat. Und wie er es
Ah.
geschafft hat und wie er, ja, was passiert wäre, wenn er gescheitert wäre, gucken wir uns an.
Ich bin sehr gespannt und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ich bin Nikolaus Schäfer.
Und ich bin Tim. Hört immer rein. Ihr seid herzlich willkommen.
Ganz genau. Adios, amigos. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldung zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na, ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv-sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico. Nach dem Tod von Abd arrahman ist 788 sein zweiter Sohn als Nachfolger angetreten, der sich gegen seine Brüder durchgesetzt hat, und der ist halt dem Beispiel seines Vaters gefolgt und hat nach und nach eben verschiedene ökonomische und aber auch militärische Aktionen vorangetrieben, sodass es sich dann zu einer Festigung des Machtbereichs und des Einflussbereichs kam. Und ja, letztlich kam es dann dazu, dass sich ein durchaus solides Emirat dort etabliert hat. Also das Emirat von Cordoba hatte sich quasi gefestigt. Und jetzt kommen wir auf das, was du vorhin schon angesprochen hast, 929. Was ist 929 passiert? Genau. Ja, ich müsste gerade noch mal nachgucken. Ich habe das. Einen Moment. Kalif Storch sagt mir was. Also, ein Kalifat ist die Herrschaft bzw. das Amt über das Reich eines Kalifen, also quasi der Nachfolger oder der Stellvertreter des Gesandten Gottes. Also ist eine klassische islamische Regierungsform, bei der liegen aber weltliche und geistige Führerschaft in einer Person. Also sowohl das Geistliche als auch das Weltliche ist auf eine Person konzentriert. Anders zum Beispiel als beim Papst und beim Kaiser, wo ja geistiges und weltliches Oberhaupt voneinander getrennt sind. Und ja, ist eine theokratische Herrschaftsform, und ja, da war dann in dem Fall das Kalifat Cordoba ausgerufen worden. Also in dem Fall war Abd arrahman III., der dieses Kalifat ausgerufen hat, dann sowohl geistlicher als auch weltlicher Herrscher in einer Person.